Für viele Beobachter haben die USA mit der neuen Sicherheitsstrategie sozusagen die transatlantische Scheidung eingereicht. Sehen Sie das auch so?
Ja, also diese neue Strategie ist natürlich schon mal für Europa in vielerlei Hinsicht ein Schock. Ich würde aber schon auch sagen, vieles war jetzt nicht, also wenn man sich die Rhetorik der Trump-Regierung in den letzten Monaten ansieht, sind einige Sachen nicht sonderlich überraschend. Vielleicht auch jetzt in Bezug auf Europa, Scheidung und so weiter. Also ich glaube, man muss da ein bisschen unterscheiden zwischen diesen verteidigungspolitischen Aspekten und diesen Passagen, die auf die europäischen Gesellschaften sich beziehen. Also wenn es jetzt um Verteidigungspolitik geht, ist in der Hinsicht die Strategie inhaltlich nicht wirklich neu, befasst sich ja viel mit Burden Sharing und Burden Shifting, also die Aufforderung an Europa selbst, viel mehr in die Verteidigung zu investieren. Und das hat Europa auch so erkannt und auch angenommen, würde ich sagen. Aber wenn es jetzt um diese Passagen geht, wo es um die europäischen Gesellschaften geht, da wird ja eine sehr konfrontative Sprache angewandt, teilweise sehr vernichtende Aussagen, Zensur von Meinungsfreiheit und so weiter. Also auch teilweise eine sehr seltsame Sprache, weil wenn man sich die ganze Strategie nochmal durchliest, sind da an einigen Passagen immer wieder so Stellen, wo man sagt, man möchte sich nicht in die Innenpolitik anderer Länder einmischen, also das, was andere Regierungen vor uns getan haben. Aber wenn es dann um Europa geht, geht es dann doch sehr stark darum, Ermutigung von patriotischen Parteien in Europa. Und unser Ziel sollte es sein, Europa dabei zu helfen, seinen derzeitigen Kurs zu korrigieren. Also da merkt man schon, man hat dann doch offensichtlich großes Interesse daran, sich in Europa sehr aktiv einzumischen, auch in die Innenpolitik.
Mhm. Nun hat EU-Ratspräsident Costa erklärt, Europa könne eine amerikanische Einmischung in innereuropäische Angelegenheiten nicht akzeptieren. Er hat das relativ drastisch formuliert. Heißt das, die Europäer willigen mehr oder weniger in diese Scheidung ein?
Die Reaktionen in Europa sind nicht besonders überraschend. Das war, wie gesagt, eine sehr konfrontative Sprache, die da in der Strategie wiederzufinden ist. Aber klar, in Europa muss man dem jetzt entsprechend entgegensetzen und sagen, naja, Einmischung in die europäische Innenpolitik und wenn es darum geht, irgendwie von Zensur in Europa zu sprechen und einige Regierungen in Europa sind einfach nicht demokratisch legitimiert, da muss man doch ganz klar dagegen sprechen und da auch klare Positionen beziehen.
Sie sagen noch keine echte Scheidung, aber welche Folgen hat denn dieses veränderte US-Auftreten jetzt für das heutige Treffen in London, bei dem es ja eigentlich um die Ukraine-Hilfe gehen soll?
Ja, auch hier finde ich das nochmal interessant, die Strategie sich da nochmal anzusehen, was die Ukraine anbelangt. Also hier wird es auch nochmal bestätigt, das, was wir jetzt in den letzten Wochen immer vermutet haben, also die Trump-Regierung sieht sich weniger noch auf Seiten des Westens, sondern erst Vermittler, als Mediator in diesen Verhandlungen. Man will weiterhin in dem Prozess aktiv bleiben, also in diesen Verhandlungen dabei bleiben, aber möchte sich quasi jetzt nicht auf Seiten der Ukraine zu stark stellen, sondern sagen, man ist Verhandler, man möchte jetzt zu einer stabilen Situation in Europa beitragen. Und ich glaube, was sich jetzt viele in Europa die Frage stellen, viele Politiker auch in den Regierungen, was jetzt eigentlich besser ist, die USA weiter als Verhandler dabei zu haben oder eben auf sie zu verzichten und eigene diplomatische Initiativen zu starten, obwohl man auch weiß, dann stünde man eben allein dagegen, gegen Russland.
Das wollte ich gerade fragen. Der französische Präsident Macron hat gerade im Vorfeld dieses Treffens geschrieben, Zitat, die Europäer werden notwendigerweise eine tragende Säule der gerechten und dauerhaften Lösung sein müssen. Muss man heute Mittag nicht eigentlich sagen, sie werden womöglich die einzige tragende Säule sein?
Ja, also das zeichnet sich ja sowieso ab. Also ich glaube, dass man da einen Großteil der Verantwortung und natürlich auch finanziellen Last stemmen wird, das zeichnet sich ja jetzt eh schon ab. Das hat sich jetzt auch in den letzten Monaten schon abgezeichnet. Wenn es jetzt um die finanzielle Unterstützung der Ukraine geht, da haben sich die USA ja sehr stark jetzt abgelöst. Seit einigen Monaten kauft ja Europa die Waffen, die Ukraine benötigt, aus den USA oder ein Großteil der Waffen aus den USA. Das heißt, die USA haben sich da so ein bisschen aus der Finanzierung zurückgezogen, aber liefern nach wie vor noch. Das ist ja vielleicht nochmal entscheidend.
Wird es denn dabei bleiben aus Ihrer Sicht?
Das ist eine politische Entscheidung. Also da kann natürlich die Trump-Regierung auch sagen, machen wir nicht mehr weiter, weil wir diese Waffen in anderen Gegenden in der Welt benutzen oder benötigen werden. Oder wir haben grundsätzlich Produktionsrückstände in den USA und wir können das nicht mehr künftig nochmal liefern. Das ist schon eine sehr entscheidende Frage, glaube ich, die sich auch viele Europäer stellen müssen. Aber man ist in der Zwangslage, weil es einfach in Europa nicht genügend produziert wird gerade und man da auch in gewisser Hinsicht weiterhin auf die USA angewiesen ist. Also man steckt in einem ganz klassischen Dilemma und Trump nutzt das eben eiskalt aus.
Die Europäer stecken in einem Dilemma. Was heißt das für Kiew?
Ich glaube, bei Kiew versucht sich, also es wäre jetzt meine Interpretation, versucht weiterhin die USA dabei zu behalten, weil sie sich eben dem bewusst sind, gerade auch entsprechend dieser militärischen Unterstützung, ob das jetzt direkt oder indirekt kommt, dass das nach wie vor wichtig ist. Aber man ist natürlich auch sehr, sehr vorsichtig geworden. Man weiß, man muss natürlich auch die Europäer weiterhin bei der Stange halten. Ich glaube, das schafft man auch ganz gut. Da ist man zumindest gewillt, die Ukraine weiterhin zu unterstützen. Aber ich meine, es geht jetzt wirklich für die europäischen Regierungen wirklich darum, endlich, und man hat ja genügend Zeit dafür in den letzten Jahren gehabt, endlich mehr Handlungsfähigkeit herzustellen. Ne? Dass man einerseits diplomatische Initiativen vorlegt, statt immer nur auf die amerikanischen Vorschläge zu reagieren. Und da geht es dann natürlich oftmals auch wirklich sehr schnell ans Eingemachte. Also wenn dann auch Fragen aufkommen, wie wer würde denn notfalls auch Friedenstruppen nach einem Abkommen bereitstellen, aber eben auch weiterhin die militärische Unterstützung, hatten wir jetzt schon drüber gesprochen, da geht es dann irgendwo darum, die USA weiterhin im Boot zu halten und aber auch bei der finanziellen Unterstützung, es geht ja auch darum, wie kann sich dieser der ukrainische Staat weiterhin lebensfähig bleiben, indem die Verwaltung weiterhin finanziert wird und da hat natürlich Europa noch diesen einen Trumpf in der Hand, was die finanzielle Unterstützung anbelangt, das sind natürlich die eingefrorenen russischen Vermögenswerte. Und da arbeitet ja, glaube ich, man mit Hochdruck daran, dass man vor dem anstehenden EU-Gipfel da tatsächlich jetzt zu einer Einigung kommt, wie man da die finanzielle Unterstützung der Ukraine auch im nächsten Jahr und darüber hinaus sicherstellen kann.
Die interessantesten Interviews zu den spannendsten Themen des Tages. Das ist SWR aktuell im Gespräch. Jetzt in der ARD-Audiothek abonnieren.